Nenn mir ein eisenhaltiges Abführmittel.
Keine Ahnung. Null Ahnung.
Handschellen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
Extreme.
Extrem. I. Lustig.
Okay, Sarah, hat dir was beschäftigt diese Woche? Ich steig
Ja.
gleich ein. Ja.
Und zwar, wir sind ja kein Polit-Podcast, wie man vielleicht
Ja.
weiß. Aber wir haben tatsächlich die Wahlergebnisse der Europawahl beschäftigt, zum Nachdenken gebracht, entsetzt vielleicht eher, wobei es ja schon eher, ja, es war vorhergesagt oder
Ja, man ist jetzt nicht extremst überrascht
die
gewesen.
Prognosen waren so, ja, war das dann wirklich zu lesen, dass FPÖ auf Platz 1 gewählt worden ist für Europa, die eigentlich ja in die Richtung, also die Europa feindlich will jetzt oder anti-Europa eigentlich eingestellt sind und auch drüber reden. Sie reden ja doch teilweise über einen Öxit
Ja.
und ich weiß, also einfach so krass, oder? Die sitzen jetzt da dann, also auch die Politiker im Europaparlament kriegen ein fettes Gehalt ausgezahlt. Jeder Durchschnittsösterreicher wird nur träumen von so einem Gehalt. Und reden dann drüber, dass sie quasi da eigentlich austreten wollen. Und ich finde es einfach, also es ist ja nicht nur Österreich, es ist in Deutschland die AfD auf Platz 2, es ist in Frankreich, es ist in Italien, es ist einfach so, ich finde es crazy, was da gerade passiert. Und ich finde es so krass, gleichzeitig gibt es ständig irgendwelche Umweltkatastrophen. Es gibt Hochwasser in sämtlichen Gebieten in Süddeutschland, in der Steiermark, im Burgenland gerade auch wieder. Und
Ja, erst müssen wir mal wieder die Wirtschaft aufräumen, ha,
die
bevor wir aufs
Grünen
Klima schauen.
verlieren irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, jetzt muss ich lügen, waren
Leider.
es 20 Sitze sogar, die sie
Ach so,
verlieren?
ja, aber
Aber ich glaube auf jeden Fall über
ja, am
10.
meisten halt für alle in
Und da denke ich immer
Österreich.
nur so, ich verstehe, dass die Außenpolitik ja ein wichtiges Thema ist und auch Migrationspolitik und so und dass die Leute vielleicht nicht zufrieden sind, wie das ja aktuell läuft, aber das finde ich wirklich krass und ja, was, also die News hat wahrscheinlich jeder mitgeschnitten, auf das will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern mir geht es eigentlich so ein bisschen um das, wie geht man damit um? Also ich fand es dann eigentlich ja ganz cool, die Berichterstattung im ORF war dann in irgendeiner Form nicht so destruktiv, sondern ich war danach eigentlich so, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, was, ich habe noch Hoffnung. Ich habe Hoffnung für die Nationalratswahl, dass es da anders ist.
Eben.
Es gibt, also es waren jetzt irgendwie bei der Europawahl um die 50% Wahlbeteiligung.
Genau,
Das
ich
erhofft
wollte
man
da
sich, dass es
zwei
bei der
Sachen da.
Nationalratswahl ja dann einfach höher ist und dass man halt viele Nichtwähler dann doch aktivieren kann, die dann halt hoffentlich nicht FPÖ und rechts wählen, sondern die dann halt wirklich eine regierungsfähige Partei wählen, weil das fand ich auch noch ganz cool gestern eigentlich. Da war dann der, das fand ich eigentlich auch noch ganz cool, der Generalsekretär, glaube ich, war das von der ÖVP, der dann einfach auch ein bisschen so gesagt hat, die FPÖ bietet halt einfach so diese einfachen Lösungen, oder? Es ist so, es ist alles so einfach. Sie erkennen Probleme und haben ganz einfache Lösungen dann. Und die kommunizieren sie auch. Und
Ja,
damit
das.
holt man halt einfach viele irgendwie letztendlich ab. Aber dass sie halt oft gerade bei einer Abstimmung und so immer dagegen sein, dass sie
Ja, es
halt
sind die,
nie,
die dann nicht regierungsfähig
genau.
sind. Ja.
Und das, ich hoffe halt wirklich so. Und ich habe den Glauben, dass es dann bei einer Nationalratswahl anders ist. Also ich glaube, dass sie aber sicher wieder wahnsinnig stark sein. Aber ich hoffe einfach wahnsinnig drauf, dass es dort nicht so weit kommt, dass wir Kickl als Kanzler
Ja.
kriegen. Ich hoffe es. Mark my words.
Ich glaube, zwei Sachen dazu. Jetzt habe ich ein paar Mal probiert einsteigen. Schafft man bei dir immer nie. Einerseits, die Wahlbeteiligung hat mich ein bisschen enttäuscht. Die 55%, oder? Das ist echt nur knapp als, mehr als die Hälfte. Und das Zweite, was du gesagt hast, ich glaube, es hat hoffentlich nicht das widergespiegelt, was im Herbst auch passieren wird. Weil ich glaube, jetzt haben wir ein paar der Wähler, was jetzt rechts gewählt haben, jetzt rechts gewählt, weil es das europapolitische Sehen, also die Angst von außen, die sie ja immer haben. Und das hoffe ich, wird im Herbst nicht so der Fall sein, dass das dann wieder weniger ist und wieder mehr die Richtung Mitte wählen werden. Glaubst du, dass das auch so ist? Also das hat man ja leicht jetzt von den Interpretationen gestern auch im ORF gehört, dass die Parteien und auch die Spezialisten meinen, das ist nicht das Ergebnis, was auch im Herbst erwartet wird, hoffentlich.
Ich habe auch wieder was gelesen, dass er quasi, je weiter es weg ist von deinem Lebensmittelpunkt, also die Europawahl ist jetzt noch weiter weg als jetzt die Nationalratswahl, und dass dann Leute halt eher auch so als Protest quasi jetzt gewählt haben und dass es halt gefährlich ist, auch die FPÖ-Wählerschaft so als dieses halt abzutun, die sind nicht gebildet und so, sondern dass halt viele einfach das auch wählen, weil sie halt einfach unzufrieden mit der Situation sind. Was mich aber trotzdem einfach so krass beschäftigt und einfach auch, wo ich mir denke, wie gibt's das? Das ist halt, für mich ist schon das jetzt offensichtlich, wovon einfach WissenschaftlerInnen einfach seit Jahrzehnten predigen und sagen, es wird eine Klimakatastrophe auf uns zurollen. Wir müssen was tun, wir müssen andere Politik machen, wir müssen Lösungen finden. Und ja, man muss versuchen, die Bevölkerung da abzuholen und mitzunehmen. Und es rollt auf uns zu. Es ist offensichtlich, gestern hat es aber, das war einfach nur eine Gewitterfront. Hey, da knallt einfach Wasser in kurzer Zeit runter, dass du dir einfach nur denkst, ich weiß nicht, ob das ganz normal ist. Ich weiß nicht, ob das einfach ein normales Gewitter ist, sondern das ist halt einfach schon so, ja, es steht dann auf der Straße halt einfach krass viel Wasser. Die Flüsse sind wirklich so kurz vor Hochwasser. Und das ist so, und das ist jetzt, wir sind jetzt so gerade noch gar nicht betroffen in dem Gebiet, sondern es werden einfach diese Klimaextreme, die werden einfach immer häufiger werden. Es werden immer mehr Schäden auftreten. So, wer repariert das? Das heißt, es muss auch wieder der Staat einspringen. So, am Ende wird es die Wirtschaft wieder in Mitleidenschaft ziehen und so weiter. Also diese Auswirkungen, die das Klima und diese Katastrophen damit sich bringen, das ist einfach so offensichtlich, dass das jetzt passiert. Und dann diskutiert man, ob es wirklich gut ist, dass ab 2030 keine Verbrenner mehr produziert werden und so. Weißt du, so, es sind eh schon so kleine Steps, die man irgendwie versucht zu machen, und dann sind einfach diese großen Parteien wieder, die dann einfach sofort wieder den Rückschritt, weil es einfach ein Lobby gibt, weil es einfach, es ist jetzt wichtiger, wirklich wirtschaftlich mit China, mit USA mithalten zu können und so. Und dann denkst du nur so, wow, mit was für einem Weitblick wird hier gerade Politik gemacht.
Eben, es wird wieder kurzfristiger gedacht und nur quasi, jetzt muss erstmal wieder der Wirtschaft gut gehen, um konkurrenzfähig zu sein weltweit.
Für die nächste Periode.
Genau, dann denkt man vielleicht ans Klima.
Ja.
Aber dass das andere nicht leichter macht, wird dann wieder einfach vergessen, weil jetzt sind einmal nur die nächsten 5 bis 15 Jahre wichtig. Der Rest ist wieder jedem wurscht.
Auf was ihr eigentlich hinaus wollt mit dem, was mich beschäftigt hat an dem Ganzen, ist so, und über das haben wir eh auch schon oft geredet, egal welche weltpolitischen Themen gerade irgendwie auch so anstehen. Aber wenn man in dieses Gefühl der Angst reingeht, so wie jetzt auch Rechtsruck in Europa und so, es ist voll gleich so eine Panik und so eine, wohin bewegen wir uns gerade als Gesellschaft? Und ich finde halt immer, Angst lähmt und Angst macht so, Angst führt eigentlich zum Stillstand für einen selber. Und ich versuche dann auch immer nachzudenken, was macht's mit mir und was kann ich eigentlich machen, um das Ganze irgendwie positiver zu sehen oder beziehungsweise halt einfach so, ja, mir nicht so lähmen zu lassen von dem, was könnte da auf uns zukommen. Und da muss ich jetzt einfach nur mal ganz kurz mein Thema einbringen, und zwar mir hilft da halt einfach ein bisschen die Astrologie. Es ist auch wieder so ein bisschen in den Sternen, dass halt einfach so explosivere Planetenkonstellationen in dem Jahr aufeinandertreffen. Es ist irgendwie, okay, das ist alles Halbwissen, ich bin keine Astrologin und ich kenne mich da viel zu wenig aus, aber jetzt ziehen wir da einfach gewisse Seiten rein, und ich weiß, du kannst die Augen verdrehen und du kannst jetzt auch schon durchschnaufen, aber dass halt einfach Mars extrem stark in diesem Jahr auf irgendwelche anderen Planeten trifft und dass es halt so ein bisschen in den Sternen steht, und am Ende des Tages ist für mich wieder dieses Vertrauen, es wird am Ende irgendwie gut ausgehen, und ich glaube, es wandeln sich gerade ganz, ganz viele Werte. Es wird was anderes wichtig werden, und vielleicht braucht es einfach diese Reinigung. Gerade, man weiß nicht, wie es wird, aber ich habe trotzdem am Ende des Tages Vertrauen. Und das hilft mir dann wieder, bei mir zu bleiben, Dinge für mich zu machen, rauszugehen, in die Ruhe zu gehen. Ich journal aktuell wieder viel. Ich versuche einfach, diese Ruhe in mir zu finden und mir nicht zu viel von dem Außen so wahnsinnig machen zu lassen. Und das gibt mir die Ruhe und das Vertrauen. Und das wollte ich einfach nur sagen, weil ich finde es halt wirklich so, wenn man dann, du kommst richtig in so eine Angstspirale wieder rein, und das macht einen ja total wirblig. Also wenn, da denke ich wieder an meine Kinder, denke ich mal, was haben die für Zukunft haben? Gibt es den Planeten überhaupt noch? Wie schaut das aus? Weißt du so, du gibst ja, dir eine totale Gedankenspirale. Und deswegen hilft mir das, bei mir zu bleiben, es irgendwie versuchen, positiv zu sehen und einfach, wie gesagt, ich finde wieder im Kleinen die Gespräche. Ich habe zum Beispiel auch im Umfeld jetzt Leute einfach echt so ein bisschen, die dann gesagt haben, dass sie sind jetzt nicht zur Wahl gegangen. Wie gesagt, finde ich schwach, finde ich nicht okay, dass du nicht zur Wahl gegangen bist. Und habe das angesprochen. Und ich war so, dann ist es vielleicht unangenehm, aber man bringt einfach Leute dann auch im Kleinen vielleicht zum Nachdenken. Mhm.
Und ich finde auch voll okay, wenn dir Astrologie oder jemanden oder vielen anderen auch oder Religion einfach hilft, nicht irgendwie Angst zu haben vor der Zukunft, ist das nur positiv.
Das will ich damit sagen. Die Mathematik und die Physik hilft dir, ja.
Ich bin ja nicht
mal
Mathematiker. Mir hilft einfach mein Glaube. Jeder kann seinen Glauben selber dort finden, wo er will. Und wenn er jemandem positiv hilft, bin ich voll dafür.
Ich verdrehe aber über deinen Glauben nicht ständig die Augen oder sind so da. Das
sind ja auch Fakten.
Ja, alles gut. Du brauchst es aber deswegen nicht in die Wertung ziehen.
Habe ich überhaupt nicht.
Doch, tust du.
Nein, ist alles okay.
Hier herrscht auch wieder eine leicht angespannte Stimmung.
Alles gut, ich glaube, der Merkur steht echt gerade ein bisschen schief.
Nein, der Merkur steht nicht schief. Also. Aber ist gut. Spannend, aber wenn du große Entscheidungen zu treffen hast, dass du dann doch auch immer wieder zum Beispiel meine Schwester konsultierst und so, dann ist es wieder voll, dann ist es nicht so faktenbasiert.
Du weißt, warum ich Menschen konsultiere?
Warum?
Weil mir einfach Einschätzung von Menschen, die ich schätze, schätze.
Genau, Steff. Ja. Ja, voll. Na, total.
Ja, voll.
Ja. Was hat dich beschäftigt?
Das Thema machen wir jetzt nicht auf. Mich hat beschäftigt, der Kollege von mir, mit dem ich die Firma habe, der Gumpi, der war am Freitag zu Gast bei so einem Rundtisch, Table Ronda, das geheißen, von der Uni aus, so ein Erasmus-Programm, wo international Leute eingeladen worden sind zum Thema Film. Und das ist live übersetzt worden mit Dolmetscher und so. Und dann haben wir danach geredet. Bei mir oft zu meinen, ja, wir sind ja so die kleinen Filmemacher da aus Tirol und werden ja eh nie irgendwie groß sein. Man darf oft nicht vergessen, man muss sich vor Augen halten, immer wieder mal, das darf man ja nicht, so irgendwelche kleinen Erfolge feiern oder so, was man eigentlich alles weiß. Und erst in so einer Runde von Experten, wenn man dann merkt, hey, man kann ja voll gut mitreden und sogar Input geben, den es vielleicht die anderen noch nicht wissen, dann merkt man mal erst wieder, dass man ja doch relativ gut dabei ist bei dem, was man macht. Weil auch zum Beispiel, wir engagieren uns ja mit dem Verein Mountain Film City, wir betreiben ja bei uns da die Filmbase. Und das Ganze hat schon in den letzten Jahren ganz schön Gewicht gebracht, so durch ein bisschen Lobbyarbeit in der Filmbranche. Und viele meinen immer, ja, da waren sie jetzt 3-4 Monate dabei, die sinnlosen Treffen einmal im Monat, wo man vielleicht ein Bier trinkt und ein bisschen quatscht, die bringen ja nichts. Aber da muss man echt langfristig dabei bleiben und sich wirklich ein bisschen engagieren. Das ist halt ein bisschen ein Invest. Du gibst deine wertvolle Zeit her, aber das kommt irgendwie immer zurück, finde ich. Also ich glaube doch, das ist ein bisschen der Karma-Gedanke. Wenn du was investierst, kommt es zurück. Und da ist es echt also, da hat mich eben dran beschäftigt, dass man immer mehr will und immer mehr meint, dass man machen muss und echt mal wieder zurückschauen kann, was man denn schon alles geschafft hat. Die haben uns jetzt gefragt, ob wir über das Wörthersee Filmprojekt in Wien dann einen Vortrag machen als so Case-Beispiel. Ja, und wir haben das irgendwie abgeschlossen, den Trailer gemacht und gehen wieder zur Tagesordnung. Und das ist aber eigentlich voll ein außergewöhnliches Projekt gewesen und das kann man auch noch
hat ja in der
besser.
Werbe, in der Medienlandschaft und in der Werbebranche einfach auch für Aufruhr gesorgt, ist immer wieder als Best Practice für Marketing herangezogen worden, jetzt in der kurzen Zeit und hat ja außerhalb von Tirol jetzt, also ich sage jetzt mal so national,
mehr Impact, ja.
Extrem viel Medienaufrufe generiert und auch, dass halt wirklich, also keine Ahnung, ein Horizont, was wirklich ein Werbemagazin ist, die dann die besten Kampagnen und so immer wieder sich herauspicken, die haben auch drüber berichtet und so und da ist es ja auch aufgegriffen worden,
ja,
also
genau.
Von dem her.
Also müssen wir jetzt auch quasi einreichen anfangen bei Marketing und Filmpreisen und das auch noch ein bisschen nutzen für uns, weil da sind wir oft am schwächsten, dass wir eigentlich was Erfolgreiches, was wir gerade gemacht haben, nicht für unseren Vorteil nutzen, damit die Leute dann oft gar nicht wissen, was wir so machen.
Ihr seid halt vom Typ her so Understatement. Also ihr würdet jetzt nie irgendwie euch irgendwo hinstellen und prahlen oder irgendwie rumposaunen, wie gut man ist. Es gibt ja einfach Menschen, die einfach gern über sich reden.
Zu viel sagen.
Und, genau, und sich einfach so besser darstellen, als sie vielleicht sein oder sich größer darstellen, als sie vielleicht sein. Und ihr seid halt in meinen Augen irgendwie auch das Gegenteil. Ihr seid dann eher so die, die dann eher so sehr zurückhaltend, oft zu zurückhaltend sind und dann eher sagen, ach so, ja, na, stimmt, das haben wir ja. Oder ihr vergesst es oft dann auch selber, ah ja, stimmt, das haben wir ja auch schon gemacht. Ja,
aber was ist da ein gutes Maß? Machen wir das zu wenig? Also könnte man es ein bisschen mehr schon machen, ohne aufkracherisch zu wirken?
Ja, da ist halt auch wieder die Frage, lasst ihr euch da steuern einfach von dem Feedback von außen, weil ihr Angst habt, andere könnten dann denken, ihr gebt es damit an. Also da müsste man mal reingehen, was sind jetzt die Gründe, warum ihr nicht mehr drüber redet, weil ihr könntet ja einfach mehr kommunizieren, was ihr einfach macht. Also das sage ich da ja oft, sei auf LinkedIn aktiver. Ich meine, LinkedIn ist sowieso eine ganz schräge Plattform in meine Augen, weil also aber ich mache so lange Social Media und ich gehe auf LinkedIn und habe einfach die schlimmsten Anxiety, weil ich mir denke, wow, was wissen die denn alle? Was haben die alle für Berufserfahrung?
Genau,
und so?
Das ist so Fiktion teilweise.
Ja, voll. Diese fünf Dinge habe ich im letzten Jahr über gelernt. Ja. Und denkst du dir so.
Da wird zum Beispiel, ich wollte jetzt fast, jetzt ist genau der Urlaub zu der Zeit, ich hätte fast so einen Online-Kurs gemacht, zum, oder wie man Creative Directen kann. Also Creative Director Ausbildung gibt es ja nicht, weil den Titel kann sich ja blöd gesagt jeder Werber einfach hinschreiben. Aber es gibt halt Erfahrene und Nicht-Erfahrene und ein Erfahrener hätte einen Vortrag gemacht und dann hat man danach ein Zertifikat gekriegt, nach 12 Online-Einheiten. Und wo ich mir da das Kursprogramm durchgeschaut habe, bin ich mir irgendwie vorgekommen, ah ja, das ist ja genau das, was ich die ganze Zeit mache. Die Best-Case-Beispiele habe ich genau fast in der gleichen Größenordnung wie der. Also nicht jetzt, dass ich da gar nicht teilnehmen müsste, sondern dass ich fast mit einem Gumpi zusammen quasi fast so einen Kurs anbieten könnte, blöd gesagt. Also vom Inhalt her habe ich mir dann am Ende gedacht, eigentlich sind wir ja selber schon sowas wie Creative Direktoren. Und das hat mir das ein bisschen vor Augen wieder geführt und hat mich beschäftigt, dass wir uns manchmal vielleicht zu klein verkaufen, als wir wirklich sind.
Ich glaube halt Leute, die irgendwie so diese klassische Laufbahn durchschreiten, die zum Beispiel jetzt in einer Werbeagentur anfangen, die dann wirklich irgendwo in einer Junior-Position starten, dann sich hocharbeiten zum Senior oder zum Key-Account und so. Und dann haben quasi dieses Selbstvertrauen schon, weil sie wissen einfach, sie seien diese Steps der Reihe nach gegangen. Und sie haben ja immer dieses Feedback von einem Vorgesetzten, von Kunden. Du hast zuerst, hast du kleine Kunden, du hast weniger Verantwortung und dann arbeitest du die halt rauf, bis du halt größere Budgets und so weiter hast. Und das fällt mir zum Beispiel ein, wenn ich es jetzt vergleiche mit Bekannten von uns oder auch von euch, die irgendwie dann zum Beispiel bei Red Bull waren oder so, die einfach zuerst irgendwie da mit einem Praktikantenjob angefangen haben, sich hochgearbeitet haben und dann irgendwie ausscheiden aus diesem Konzern und dann ihr eigenes Ding machen, die einfach dann mit ganz einem anderen Selbstvertrauen an die Dinge gehen, vielleicht dann das dreifache, vierfache Etat irgendwie auch von einem Kunden schon kriegen, einfach nur, weil sie diese Erfahrung mitbringen und alles Selbstvertrauen. Und wenn du halt quasi dir das früh in die Selbstständigkeit startest, ich glaube, dir fehlt dieses Vertrauen in dich selber, weil du das von außen, die anderen kriegen das von außen dann immer gesagt und werden da langsam sukzessive aufgebaut. Und du musst das halt alles für dich selber machen. Du kriegst dann schon von den Kunden, aber du kriegst eigentlich von Kunden nie richtig Feedback, finde ich. Also das ist, du hörst eher, wenn, also gerade jetzt im Agenturkontext, wenn was nicht so gut läuft, dann wird dir das halt natürlich sofort mitgeteilt, sofort kommuniziert. Wenn was gut läuft oder was super ist, das ist eher immer weniger, sondern alles, was halt super läuft, das ist halt,
ja, eben.
Läuft
das
so.
Wird nicht honoriert.
Genau,
so,
wird nicht unbedingt gesagt, man macht so echt einen richtig super Job oder du kriegst dann wieder die Gehaltserhöhung. Du musst halt immer darum kämpfen, dass du quasi die Preise erhöhen kannst, dass du da mehr machen kannst und so weiter. Es ist immer ja irgendwie so dieses selber. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige, dass einem das dann fehlt und da muss man halt selber reinwachsen. Da hilft natürlich auch der Austausch, das Netzwerk, wenn man dann merkt, wenn man viel mit anderen Leuten, die was Ähnliches machen, spricht und sich austauscht und dann realisiert man, ah hoppla, die das machen das ja genauso oder wir machen das eigentlich besser, aber wir verlangen viel weniger zum Beispiel auch dafür und das ist halt so ein bisschen das, was mir da auffällt und ich kenne es ja von mir selber auch dann, dass ich mich da auch oft viel zu klein halt oder nicht realisiere, was für Wissen oder Know-how man einfach in einem gewissen Bereich einfach hat. Weil das aber auch so schwierig zu greifen ist,
ja,
oder?
Voll.
Es ist irgendwie so, was hat eine Idee für einen Wert? Ihr habt jetzt eine mega Idee gehabt, so, ja, du sitzt die nicht irgendwo hin und sagst, so, jetzt schreibe ich eine Idee runter, sondern meistens fällt dir sowas halt irgendwo ein. Oder du bist beim Staubsaugen und plötzlich connecten sich im Idee Kopf irgendwelche Dots und dann ist halt irgendeine richtig coole, fette Idee da. Aber nicht, wenn du sagst, jetzt müssen wir brainstormen. Ja, das ist dann oft das Idee Schwierigste. Ist
nur was wert eigentlich, wenn du sie umgesetzt hast. Oder? Davor ist eine Idee am Papier, ist eine schöne Skizze.
Und
man nicht beziffern.
Und du musst halt auch ein bisschen dieses Handwerk haben, dass du dann halt weißt, wie monetarisierst du eine Idee und wie bringst du es wirklich in die Umsetzung. Und wenn dir das halt fehlt, und es fängt halt auch schon damit an, dass du die richtigen Preise kalkulierst, wenn du immer vergisst, quasi den Share für die selber irgendwie einzurechnen oder der geht halt immer drauf, weil du dann doch zu lang brauchst, falsch Zeit eingeplant hast und so weiter, dann bleibt am Ende auch nichts übrig. Also ich glaube, es geht eher in die Richtung, da nochmal Handwerk zu lernen, wirklich so, wie berechnet man Preise, wie muss ich Stundenkontingente festlegen und so weiter, wie plane ich eigentlich so ein ganzes Projekt, um dann quasi diese Idee wirklich groß machen zu können. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen das, wo du wahrscheinlich lernen und wachsen darfst, aber gar nicht so um dieses Wissen, wie es funktionieren würde und auch nicht diese Ideen zu haben, weil die habt ihr und das habt ihr ja mehrfach quasi ja bewiesen.
Ja, also eher unserer Arbeit einen Wert geben.
Genau, und auch diesen Wert, dass das dann halt monetär, weil du hast ja nichts davon, wenn du ein virales Video hast und du hast dabei nichts verdient, sondern es ist dann eher ja wichtig, dass quasi der Ausgleich am monetär stattfindet und es darf ja auch, oder wenn ich große Zahlen in der Reichweite liefere, dann darf das quasi sich ja widerspiegeln, indem ich dann eigentlich ja ein gutes Honorar damit verdient habe. Und wenn das nicht passt, dann ist vielleicht auch das Gefühl vielleicht nicht so da. Weißt du, was ich meine?
Ja,
und dann hat man immer das Gefühl, ja, man trampelt irgendwie auf demselben Pfad, obwohl man sich eigentlich weiterentwickelt hat. Aber vielleicht ist das eher das, wo man sich weiterentwickeln darf. Und dann auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, hey, wir machen da einfach richtig gute Arbeit und das, ich darf diesen Preis einfach wirklich verlangen. Und das finde ich, das ist für mich zum Beispiel das Schwierigste, dann sich hinzustellen und zu sagen, ich bin das wert. Und der Kunde, der das eben nicht bereit ist zu zahlen, der muss sich dann woanders eben suchen. Und nicht aus Angst, ich brauche jetzt dieses Geld oder jeden Job anzunehmen.
Genau, das meine ich jetzt auch, weil das erdet dich natürlich manchmal wieder, wenn du bei einer fetten Agentur arbeitest oder bei Red Bull oder so, da hast du ja nur große Projekte und wenn das in die Hosen geht, ja, dann federt das ein anderes großes Projekt eh wieder auf. Wir haben halt ein Projekt nach dem anderen und schon ein paar parallel, aber wenn eins in die Hosen geht, ist schlecht für uns. Deshalb nehmen wir dazwischen halt auch Projekte nur für die Geldbörse an, die halt nicht besonders kreativ sind, sondern einfach Dienstleistung.
Voll.
Ja, das raubt natürlich auch Zeit.
Das gibt's überall.
Das gibt's eh überall. Ja. Das erdet zu einer gewissen Weise ja auch, was ja auch wieder gut ist, um nicht so überschwänglich zu werden, aber es kann auch ein bisschen bremsen, oder? Es ist so ein Mittelding.
Mir fällt halt voll auf dieses Dinge, das geht jetzt auch wieder in eine spirituelle Richtung, aber ich glaube, wenn man selbstständig ist oder auch so ein Unternehmen hat, man muss im Vertrauen sein, dass es immer irgendwie weitergeht und dass man immer irgendwie Lösungen finden wird. Also das heißt, wenn irgendwas abgesagt wird, ein Projekt in die Hose geht oder so, dann ist halt diese eine Tür, die geht halt gerade zu, aber dann muss ich im Vertrauen sein, dass ich weiß, es kommt dann vielleicht einen Tag später der Anruf, wo ein fettes Projekt irgendwie als nächstes wieder am Tableau ist, was ich halt einfach davor noch nicht gesehen habe. Es geht immer irgendwie weiter. Aus der Angst heraus, eben sind wir wieder beim Thema Angst lähmt. Und auch da, wenn ich dann aus einer Existenzangst heraus alles annehme, bin ich blockiert und kann gar keine anderen größeren Sachen vielleicht sehen, habe gar keine Zeit, Lobbyarbeit, Netzwerkarbeit zu machen, um andere Leute kennenzulernen. So. Und ich glaube, da sind wir voll beim Punkt, dieses dann, dass man da immer wieder hinschaut und sagt, ich muss vielleicht jetzt Sachen gerade wieder gehen lassen oder Dinge, die vielleicht jetzt nicht so funktioniert haben, dann die Entscheidung zu treffen, das passt gerade nicht da und ich setze jetzt hier einen Cut, aber wenn er gerade an dem Punkt wehtut, kann man ja, werden wir sicher im Sommer mal drüber reden. Und dafür darf aber dann kommt wieder was Neues, weil dann habe ich die Energie.
Genau, dann machst du Raum für Neues.
Genau, du machst die bereit für was Neues und dafür muss halt zuerst das Alte gehen.
Genau, da bin ich auch voll dafür.
Das war zum Beispiel ja bei mir letztlich auch so. Am Ende des Tages habe ich meinen Job in der Agentur dann gekündigt, weil er mich nicht glücklich gemacht hat, ohne zu wissen, wo bewirbe ich mich, wie geht's weiter, mache ich mich selbstständig. Und es kam wirklich ungelogen, ich glaube 5 Tage nach der Kündigung kam der Anruf mit einem Angebot, ob ich quasi da Social Media für einen Kunden machen will. Ich war nicht selbstständig, ich habe mich dann im Zuge dessen selbstständig machen können.
Genau.
Weil ich einfach den einen fixen Job gehabt habe, wo ich gewusst habe, okay, ich kann monatlich meine Miete zahlen und mein Essen zahlen.
Ja, da hast du ja dann eigentlich genau gemerkt, dass manche Leute nicht die Agentur wollten, wo du arbeitest, sondern die wollten dich.
Ja.
Ja, weil du das ja, egal wo du arbeitest, ob du in der Agentur bist oder selbstständig, du hast das ja betreut und du hast das gut gemacht. Von dem her hättest du gar nicht so große Angst haben müssen.
Ja.
Ja. Hast ja dann zum Glück den Schritt gewagt. Bis heute gute Entscheidung, oder?
Voll, aber es ist ja immer wieder dann im Tun. Oder klar, dann hast du plötzlich Mitarbeiter. Dann warst du, ist also gerade jetzt Juni, doppelte Gehälter. Mhm. Ich meine, Einkommensteuervorauszahlungen, selber Sozialversicherung, SVS zu zahlen. Also da sind plötzlich Beträge da. Und es ist schon was, was einfach... Das stresst plötzlich, voll, wenn du dann, keine Ahnung, auf einmal fünfstellige Summen in einem Monat zu zahlen, ja, hast und so. Also hoppla, das ist schon,
letzte Jahr war doch nicht so gut, wie ich gedacht habe.
Ja, zum Beispiel, was dir ja dann am Ende des Tages einfach auch übrig bleibt. Genau. Und wie gesagt, und da dann nicht in diese Angst reinzurutschen, so pff, wie soll denn das alles irgendwie gehen? Also natürlich mit mehr Verantwortung kommt dann natürlich auch wieder, werden die Ängste auch wieder größer und so. Und das ist ein ständiges Abwiegen dann wieder, ins Vertrauen wieder zu gehen und dran zu glauben, dass es irgendwie weitergeht. Und dann immer wieder, was mir hilft, ist so das Worst-Case-Szenario, sich aufzumachen und sich zu denken, gut, im aller schlimmsten Fall, was passiert? Ja, dann muss ich irgendwie sagen, das geht gerade nicht, ich suche mal wieder einen Job und dann werde ich am Ende des Tages, ich werde überleben. Eben. So. Und das ist dann das Wichtigste. Und
das
und dann
ist das Schöne an dem, wo wir wohnen, also man darf schon was riskieren. Also wenn man es nicht, haben wir eh schon ein paar Mal gehabt, das Thema.
Habe ich das schon im Podcast erzählt, aber das habe ich vor kurzem, nein, ich habe es meiner Schwester gestern gesagt, der habe ich irgendwo gelesen, gehört, der Satz, du wirst so oder so scheitern. Und je schneller du scheiterst, desto erfolgreicher wirst du. Also diese Angst vor dem, es könnte was schief gehen, lass dann ja manchmal in dem verharren oder einfach keine Entscheidung treffen, aber einfach die Entscheidung zu treffen, mutig den Schritt voraus zu machen und es einfach mal auszuprobieren. Und wenn es in die Hose geht, okay, dann warst du es aber. Und dieses oft, ich merke das auch, dass ich dann an irgendwas versuche festzuhalten oder nicht weitergehe und die Entscheidung einfach nicht trifft, die Entscheidung so aussitzt, anstatt einfach mutig die Entscheidungen zu treffen. Und dann, je schneller du eigentlich scheiterst, desto schneller bist du wieder bereit für das Nächste, was vielleicht erfolgreicher werden kann.
Aber das Scheitern eben nicht so toxisch verwenden, weil es ist, manchmal wird das schon sehr suggeriert, hey, du musst so oft, wie es geht, scheitern, weil nur das bringt dich weiter. Du sollst die Sachen, die du angehst, schon erstmal mit der Intention, das erfolgreich zu machen.
Total.
Weil das Scheitern ist natürlich immer eine große Wahrscheinlichkeit bei was Neuem, aber... Je durchdachter, desto sinnvoller auch dein Scheitern dann.
Aber das wäre ja dumm, wenn ich irgendwo eine Geschäftsidee habe und ich investiere da Zeit, Geld oder ich weiß nicht was rein und dann gehe ich schon davon aus, geht so oder so in die Hose.
Mittlerweile gibt es ganz viele also Animationsvideos, also Video, die dich animieren.
Animationsvideos. Von Disney.
Videos, die dich, von Pixar.
Ja.
Videos, die dich animieren. Okay, mach das und du wirst scheitern und das bringt dich weiter. Also schon überlegt und jetzt nicht 1000 Sachen auf einmal, sondern schon etwas probieren, richtig umzusetzen. Und wenn du dann scheiterst, voll okay, geh weiter.
Aber auch wieder voll wichtig, dieses macht man Dinge, weil es gerade andere machen, ja, weil es gerade ein Trend ist, so eben, oder mache ich Dinge, weil es mir Spaß macht und weil ich das wirklich will. Und das habe ich auch wieder gelernt, ich muss nicht alles machen, was andere machen. Nur weil es gerade in meiner Branche gängig ist.
Das meine ich
ja
gerade, das ist gerade ein bisschen Trend, oder? Also mach ein Startup, ja, soll schon Sinn haben.
Ja.
Finde ich. Soll eine Idee sein, die ja realisierbar ist, weil ansonsten macht es nicht viel Sinn.
Habe ich da Know-how zu dem Thema? Macht mir das Freude? Und ja, ist die Idee wirklich so gut?
Genau, ja. Und das kann man schon davor ein bisschen prüfen lassen, auch mit Experten. Es gibt ganz viele so Programme, wo du Feedback kriegst, bevor du die in was reinstürzt.
Ja, genau, Steff.
Genau. Okay, hast du noch eine Beobachtung, bevor wir weiter starten?
Ja, eine Beobachtungsfrage. Und zwar fällt mir auf, wenn man in so Gruppendynamiken, ich will jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, aber es kennt man vielleicht, also keine Ahnung, man fährt mit der Freundesgruppe auf Urlaub. Wenn man mehr Zeit dann mit gewissen oder mit Personen verbringt oder im beruflichen Kontext, dass man sich ja am Punkt irgendwann extrem am Sack geht. Also, dass man halt Leute, die man davor mag man sich voll gern und findet es voll cool und irgendwann denkst du so, es nervt mich schon, wie der die Treppe raufgeht. So Kleinigkeiten.
Ja,
warum passiert das, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dass man dann plötzlich, dass ein Mensch dann plötzlich so am Zeiger geht?
Ja, ich weiß das Phänomen 1:1 von Expeditionen. Wenn du deine, also da ist zum Beispiel der Grund, da irgendwann geht es nur runter nur auf deine Grundbedürfnisse, oder du bist 12 Stunden am Tag auf die Beine, musst nur schauen, dass du genug trinkst, isst
das
und gesund bleibst.
Das kennt jetzt natürlich jeder von uns,
nein,
so Expeditionskontext.
Und dann, eben, und wenn jemand nicht so auf deiner Wellenlänge ist, vor dem Expeditionsteam, dann ist genau das, wie du sagst, du gehst ja zum Beispiel jemanden am Seil oder auch so hinten noch stundenlang. Irgendwann regt dich auf, Alter, wie geschissen gehst du? Geh doch anders, geh doch normal. Und da regt dir jede kleinste Detail an der Person auf, nur weil vielleicht die eine andere Meinung war vorher, aber du hast in deinem Kopf so ein Gedankenkarussell stundenlang über das, und das ist genau das, was du jetzt gemeint hast. Du bist dann in so einem Art Koller-Zustand, und das ist, glaube ich, auch, wenn du mit Freunden voll lang in einem Haus bist, zum Beispiel, oder an einem Campingplatz oder so, da ist Abstand zwischendrin einfach sehr gesund. Hilfreich und gesund. Dasselbe ist ja bei einer Beziehung auch, oder? Da funktioniert es meistens nur am längsten, weil man hat sich die Person ja gut ausgesucht. Aber es kann auch in die Richtung gehen. Und das ist, glaube ich, so das Lagerkoller-Phänomen. Da
ja, aber was passiert da? Warum ist es so, dass sie dann plötzlich so Sachen, das hat ja nichts mit der Person zu tun, sondern das ist ja bei mir dann. Mir regt sowas auf, warum triggert mich dann plötzlich, wie du sagst, das Gehverhalten von der Person, das vorher, vielleicht 3 Stunden vorher noch völlig neutral war, und plötzlich ist das ein Triggerpunkt, wo du denkst, du explodierst, wenn du die Person siehst oder so.
Das, ja, aber warum das so ist, kann ich auch nicht sagen. Aber
das tritt immer, wie du sagst, das ist so, man fährt mit der Familie auf Urlaub und am 4. Tag am Abend geht dann plötzlich ein Fass auf.
Ich weiß nicht,
so.
Was da psychologisch im Kopf passiert, aber es ist das Lagerkoller-Dings.
Ja.
Das ist das. Also das ist immer, wenn man in der Gruppe irgendwo lang auf engen Raum lang verbringt,
ja.
Es harmonieren nie alle Leute perfekt. Das geht nicht.
Es ist ja so, Bürogemeinschaft ist da genauso,
auch,
oder?
Ja,
es ist da am
gleiche,
Anfang
ja.
Ist so mega cool, coole Leute, voll kreativ ja. Alles und irgendwann denkst du, ramm deine scheiß Tasse in Geschirrspüler, wenn ich
genau,
die nochmal erwische.
Genau, es ist nur eine Kleinigkeit. Ja, genau. Aber das zeigt doch wieder auf, oder? Wie ungesund es für einen menschlichen Geist ist, jeden Tag das Gleiche zu machen, oder?
Wahrscheinlich.
Das zeigt es doch schon auf, finde ich.
Ja.
Also Abwechslung ist überall gut, nicht nur im Beruf, auch privat.
Ja.
Also ich glaube, erklärbar Lagerkoller-Phänomen.
Ja,
ja,
stimmt. Aber wie schafft man es aus dem dann raus? Das finde ich wirklich so.
Ja, nicht
weil du kannst
Tag
ja nicht, wenn du jeden Tag in die Arbeit gehst, dann ist es ja da, also das ist halt quasi
ja,
deine
gibt's ja die
Routine.
Leute machen zum Ausgleich Sport oder fahren mit dem Radl in die Arbeit, gehen danach Tennis spielen, squashen, laufen.
Da habe ich auch mal was Cooles gelesen, und zwar, dass man, das war sie auch noch quasi der Arbeitsweg.
Mhm.
Ich bin zum Beispiel auch jeden Tag den exakt selben Weg
ja,
in die Agentur
geh mal
gegangen.
Einen anderen
genau,
Weg, ja.
Geh mal anders, sodass du dein Hirn challenged, halt
ja.
Mal eine andere Route einfach zu
ja.
Nehmen, weil das irgendwie auch die so ein bisschen frisch im Kopf macht und
mhm.
Du irgendwie dir eine andere Herausforderung unter Anführungszeichen, aber es ist halt sonst so stupide, oder? Du gehst diesen Weg schon komplett blind und ja.
Ja.
Ja, stimmt.
Eben, also Abwechslung tut da auf jeden Fall gut. Ich glaube, das ist
ja.
Da der Schlüssel. Und wenn man eben so, wie du sagst, mit der Family oder Freunden auf Urlaub ist, ja, man muss nicht jeden Tag gemeinsam verbringen.
Ja.
Man kann einmal eine Gruppe sein, kann das unternehmen, die andere das, und dann trifft man sich am Abend wieder. Und oh Wunder, man wird sehen, der
das
Vibe ist wieder besser.
Ja. Ja, das war meine Beobachtung.
Hast
du auch, ne?
Ja, du... Also ist jetzt eine negative Beobachtung an dir, aber ist ganz
an
minimal.
Aha.
Du kannst nicht gut Brot überschneiden.
Na, kann ich auch nicht. Ich hasse es auch.
Ich kann deine keilförmigen Brote fast nicht essen. Du kannst das wirklich überhaupt nicht. Ich habe mir deshalb schon ein paar Mal überlegt, eine Brotmaschine
zu nehmen. Nein, wir haben keinen Platz für Brotmaschine.
Ja, deshalb weiß ich nicht, wie wir da weiter tun, aber wahrscheinlich
muss
ich...
Ja, aber ich sage ja zu dir immer, kannst du bitte eine
ja.
Scheibe Brot runterschneiden?
Du kannst wirklich überhaupt nicht.
Ja,
entweder wird es 2 Zentimeter dick oder so ein Keil, dass man es nicht bestreichen kann.
Ganz süß, wenn es vorne ganz dünn ist.
Ja, eben, genau. Das kann man nicht bestreichen, dann fällt es schon auseinander.
Deswegen deswegen, wenn, du machst ja jeden Tag in der Früh Frühstück für die Kids und die, und wir sind ja wirklich so eine Brotfamilie. Wir essen einfach jeden Tag eigentlich Brot. Aber wenn du nicht da bist, dann frage ich die Mädels in der Früh immer, wollt ihr heute Cornflakes? Und sie immer so, yeah!
Ja, weil du nicht heute, Brot schneiden kannst.
Wollt ihr heute ein Smoothie in der Früh? Yeah! Und denk mir so, yes! Wieder, ich hasse es, ihnen in der Früh diese Brote streichen.
Ja.
Das wird nur spannend mit, für den Kindergarten müssen wir nämlich auch immer die Brotdosen und die Jausen mitgeben. Boah, da graue ich mich jetzt schon davor.
Vielleicht hilft nur ein mega gutes Brotmesser, damit du das besser machst. Aber
ja, aber wie schneidet man? Also das Messer, mit dem wir Brot
nicht
schneiden.
Schwer. Es ist ein super scharfes
wir
Messer.
Haben doch
man muss nur richtig
Messer
ansetzen, dann geht es gar nicht so schwer. Aber ja,
ja.
Das ist nur meine Beobachtung. Ist nicht so schlimm.
Habe ich auch nicht so Bock, das zu lernen. Aber mein Opa, der hat sich zum Beispiel immer, also da gab es immer, hat die Oma das selber gebacken, so richtiges Bauernbrot halt. Und der hat sich aber wirklich so fette, also das ist keine Scheibe, sondern es war so Doppeldecker und es war halt ein Ding und dann hat er nochmal so dick Butter drauf und dann nochmal so voll fett Honig und dann hat er echt so einen Flenken am Brot einfach immer gegessen.
4 Zentimeter dick.
Er war halt ein Bauer, der halt wirklich den ganzen Tag körperlich gearbeitet hat, aber irgendwie vielleicht das liegt das in meiner Ahnenlinie.
Das war halt dann kein Brötchen mehr, sondern es war ein Sandwich, ein richtiges. Ja. Okay. Ist jetzt keine schlimme Beobachtung. Wir haben ja vorher, lustigerweise, ist ja das ein bisschen, was mich auch beschäftigt hat. Du hast gesagt, Thema wäre heute cool, was Neues lernen. Wie bist du denn auf das gekommen?
Ja, weil du schon wieder mich triggerst.
Hä? Wieso?
Ja, weil, okay, ich muss ein bisschen
bei
ausholen.
Bei jedem Thema fast.
Ja, aber eigentlich bei fast jedem Thema. Na, aber, also wir haben ja eine Reise nach Sri Lanka gebucht. Wenn ihr die Folge hört, sind wir hoffentlich schon in Sri Lanka am Strand und genießen unseren Urlaub. Auf jeden Fall waren wir 2017, waren wir gemeinsam ja schon mal Sri Lanka. Und damals war das so, also wir sind 16, waren wir dann, 2016 waren wir offiziell zusammen und dann war es nur, dass ich gesagt habe, boah, ich würde voll gern surfen. Und hast du gesagt, boah, surfen, so scheiße.
Ich hab gesagt, scheiße.
Du hast schon gesagt, du findest das überhaupt nicht cool. Das ist nicht so meins, wörtlich. Und dann haben wir ja 2016 gesagt, ja passt, dann gehen wir tauchen. Deswegen sind wir ja Thailand dann gefahren, haben da unseren Open Water Diver gemacht und so. Und dann 2017 habe ich zu dir gesagt, was, Steff, ist jetzt wirklich schon wieder 2-3 Jahre her, dass ich zuletzt surfen war. Ich würde es voll gern irgendwie wieder machen. Lass uns Sri Lanka fahren. Und dann sind wir nach Sri Lanka geflogen, 2017. Und du hast halt so gesagt, ja, okay, passt, du schaust es dir einfach mal an. Dann haben wir uns da einen Surflehrer gebucht und zwar so Stunden genommen eben. Und dann, oh Wunder, du bist das erste Mal am Brett aufgestanden und warst besser als ich, die irgendwie schon 2-3 Jahre vorher öfter surfen war. Und das zum Schluss eigentlich gar nicht so schlecht. Also in Costa Rica war ich eigentlich gar nicht so schlecht mit Surfen. Ja, genau. Und dann warst du da einfach schon mal besser. Ich war es dann nur so das Letzte. Wir waren damals an der Ostküste, Arrogan Bay. Und es war noch nicht so hundertprozentig Surfsaison. Direkt bei uns da vorm Haus. Wir sind immer zu Surfspots hingefahren. Auf jeden Fall direkt vorm Haus war einfach nur sehr seichtes Wasser und einfach aber schon relativ starke Wellen. Ja. Ich habe mir dann nur gedacht, wenn ich da reingehe und dann irgendwie, weiß ich nicht, in so tiefem Wasser wirklich dann mit meinem Brett immer einstich, ich bringe mich um, ich gehe da sicher nicht ins Wasser. War es dann nur, dass ich einmal da draußen gesitzt bin und dann wieder rausgepaddelt, also halt reingepaddelt bin an den Strand. Dann habe ich mich ja mit der Kamera am Strand positioniert und habe die einfach fotografiert. Es waren wirklich ungelogen nur einheimische junge Burschen, Surfer, die das wirklich schon richtig gut kennen haben im Wasser und du. Und dann weiß ich immer nur, wie ich da zugeschaut habe, wie du auf fast jede Welle anpaddelt bist, wie es die gewaschen hat, wo ich mir immer nur gedacht habe, ich hoffe, er taucht einfach wieder auf. Und am Ende, es gibt sogar ein Foto, wo du einfach dann a Barrel gesurft bist. Und ich war einfach nur so, der steht seit 4 Tagen am Surfbrett, das gibt es einfach nicht. Und das macht einfach keinen Spaß mit dir, irgendwas Neues zu lernen. Und jetzt haben wir ja auch gestern lustigerweise so das Balanceboard im Wohnzimmer ausgepackt, die Mädels fanden es auch mega cool. Und was macht er? Er stellt sich drauf auf das Balanceboard und jongliert da oben und bereitet sich so auf Surfen vor. Und ich denke nur so, ich habe eigentlich schon wieder gar keine Lust, weil ich weiß jetzt schon wieder, dass du oberfanatisch wärst, dass du es einfach extrem gut dann kannst. Und für mich ist es einfach extrem frustrierend, irgendwas mit dir zu lernen, irgendwas Neues, weil ich weiß, ich kann eigentlich nur verlieren. Alles, was jetzt so Sport betrifft, weil ich halt einfach immer ängstlicher bin und ja, halt einfach auch die motorischen Skills dann nicht so mitbringen.
Ich war da früher schon immer ein bisschen nerdig. Ich habe mir als Jugendlicher ein Einrad gekauft, wo Slacklines bekannt worden sind. Habe ich gleich Slackline gehabt und war da auch gleich relativ gut. Habe dann gleich eine Highline irgendwo gespannt, bin auf 30 Meter Highlines gegangen. Und das ist dann immer so eine Kopfsache. Ja, und da spielt bei mir immer das Glück mit, dass ich da null Angst habe bei sowas. Und dann funktioniert es halt bei mir auch wie im Boden, weil Slackline und Highline ist immer so, nur wenn man Slacklinen kann, heißt es nicht, dass man Highlinen kann, obwohl es eins zu eins das Gleiche ist. Und bei mir war das dann halt, ja, wenn ich es unten kann, hat es oben auch funktioniert. Ja, und beim Surfen habe ich dann irgendwann revidiert. Ich habe das, glaube ich, nur gemeint, das ist nichts für mich, weil ich es halt auch nie gemacht habe. Und es ist aber eigentlich richtig geil. Ja. Ich freue mich jetzt voll drauf. Und ich würde damit sagen, ja, das ist ja ein bisschen gemein. Ich habe das leider immer irgendwie gut kennen. Ich habe auch sogar mal das Einraden Schlauch overtun und bin auf der Slackline gefahren, das auch gegangen. Und ich habe auf dem Einrad immer jonglieren können. Also ich kann mich auf das Balanceboard draufstellen und jonglieren, das fällt mir halt sehr leicht. Entschuldigung.
Ja, aber ein bisschen glaube ich auch, wieso hast du, also ich glaube, du hast halt schon einfach ein krasses motorisches Talent, gleichzeitig dein Papa war einfach, oder ja, war damals Profisportler und hat das natürlich bei dir auch früh voll gefördert, so wie der Opa turnt jetzt auch mit den Mädels und macht oder baut ihnen irgendwelche motorischen Parcours auf, du ja auch. Also ich glaube, man kann natürlich schon früh auch irgendwie da so einen Samen setzen. Wenn ich dran denke, wie ich Fahrrad lernen habe müssen mit meinem Papa, das war traumatisch für ihn und für mich. Und wenn ich jetzt aber auch unsere Mädels beobachte, nachher sehe ich halt da auch die eine, die einfach ein bisschen diese Skills hat und auch, sie fliegt halt irgendwo runter und ja, dann weint sie mal, aber sie steigt halt sofort wieder auf. Und ich glaube halt schon, dass es auch ein bisschen was mit der Sozialisierung zu tun hat, weil Jungs sagt man halt eher, ja, sei mutig und trau dir das. Und dein Papa war dein größter Cheerleader, wie voll viel Schnee bei euch in Hopfgarten war und du bist irgendwie vom Dach
mit die Ski aufs und hast dann Backflip vom Dach aufs Garagendach
gemacht und er hat es gefilmt, oder dein Papa? So, deine Schwestern haben das jetzt, glaube ich, auch nicht gemacht. Oder da wäre er wahrscheinlich eher nass, aha, bei den Mädels und so, da ist man halt immer vorsichtiger. Und bei den Jungs sagt man halt dann immer so, ja, mach, trau dir das, du bist ja mutig, du kannst das.
Aber das sagen wir bei unseren Mädels jetzt auch.
Voll, da ist jetzt ja eine Bewusstseinsänderung da, dass einem das klar ist. Aber ich weiß halt auch, dass ich in viele Sachen einfach extrem ängstlich bin, weil mir da ist, sei vorsichtig, pass auf, das könnte passieren. Und so.
Ja, man muss sich halt schon selber gut einschätzen können, das ist schon wichtig. Ja. Nur keine Angst haben und etwas probieren.
Ja, das kann ich zum Beispiel auch
nicht.
Das
ist dann nicht gut, wenn du dich überschätzt.
Ja.
Dann wird es ja gefährlich, das ist eh klar.
Und ich kann zum Beispiel mich selber schwer einschätzen bei sportlichen Leistungen. Also ich muss da immer auf die vertrauen. Ich weiß, dass du zum Beispiel meine Leistung viel besser einschätzen kannst, als ich meine eigene. Du weißt, was mir zuzutrauen ist, aber du weißt, was ich nicht kann.
Ja, das stimmt.
Aber das kann ich selber für mich zum Beispiel nicht wirklich.
Naja, du warst ja ganz früh in Sportvereinen. Oder? Ich war halt ganz schnell auch beim Skiclub und bei Leichtathletik. Ach, sowas will ich auch, dass unsere Mädels, das ist einfach fürs Leben gut.
Voll.
Oder du warst ja auch Turnen, oder? Mhm. Turnen, glaube ich, war so gut, wenn man das einfach als Kindesalter schon macht. Das hilft dafür alles, was du im Erwachsenenalter auch noch machen
kannst. Ja, weil du kennst ja die Geschichte, wo ich mit dem Kopf eingestochen bin und mir fast den Rücken gebrochen habe, weil einfach der Trainer gesagt hat, weil du machst einfach so einen super gestreckten Salto, häng doch eine Schraube dran. Ich habe aber noch nie eine Schraube gemacht. Das ist ganz einfach, du musst nur einmal klappen. Klar, kann ich mir nicht
besser vorstellen. Vielleicht hätte die besser heranführen können zum Salto mit Schraube, aber ja.
Ja.
Wahrscheinlich. Das hat er dich dann überschätzt, du dich selber dann auch.
Ja.
Ja, und dann passiert sowas. Ich meine, genau. Es kann immer natürlich was passieren, aber sich selber richtig einschätzen ist schon wichtig. Vor allem auch bei sowas wie Surfen oder wenn es da einen Riff gibt und eine Strömung. Man kann schon auch
es
ertrinken.
Es ist lebensgefährlich. Ja. Also das ist so wie irgendwie beim Skifahren irgendwo in einen Hang reinfahren, wo man keine Ahnung hat und die Skills nicht hat. Lebensgefährlich.
Ja. Also herantasten macht schon Sinn.
Ja.
Aber dann mit coolen Bedingungen sich mal was trauen, ist glaube ich auch möglich.
Voll, aber ich finde halt gerade so beim Surfen oder die Wellen, die müssen nicht zu groß sein, aber wenn du da halt echt zwei, dreimal in so einer Waschmaschine drin steckst die wirklich mal durchwascht, du hast halt dann schon, und du darfst halt, das war auch immer das, oder beim Surfen, du du entscheidest die, du nimmst die Welle und ja. du darfst währenddessen nie zögern, weil dann bist du zu langsam und dann passiert einfach nichts Gutes mehr. Das heißt, du entscheidest die, du nimmst die Welle, du paddelst an und dann darfst du einfach nicht mehr überlegen, sondern du musst dann drauf gehen. Genau. Oder du musst halt vorher lassen. Und das war halt auch, wenn sie dann halt zwei, dreimal so richtig durchwascht, dann ist halt irgendwie auch schon so, ja, macht nicht so viel Spaß.
Ja, aber dann hat man es probiert, oder? Und wenn man jetzt so einen Beachbreak hat und keine Strömung, dann kann man schon einmal was Größeres probieren, was man vielleicht noch nicht kann. Eben, wenn die Bedingungen passen, darf man sich schon aus dem Fenster lehnen, finde ich immer.
Ich finde es halt dann so schwierig, ich habe halt auch wenig Wissen über den Ozean. Also ich kann jetzt halt dann nicht, oder weiß dann nicht, gibt es eine Strömung?
Da ist eben gut, die Menschen lesen, weil meistens ist man bei irgendeinem Spot, wo auch andere Leute sind. Erstmal schauen, wo schwimmen denn die herum, die das können, wo surfen die, wo paddeln die raus, wo fahren die.
Das ist,
beobachten.
Aber das, ja, aber das ist auch was, das, man kann nur andere beobachten, wenn ich mit mir selber nicht so überfordert bin. Aber wenn ich mit mir selber schon so viel zu tun habe.
Wenn du am Strand sitzt, kann man voll. Ja noch.
Ja, okay. Aber da habe ich auch nicht, da habe ich oft kein Interesse. Das ist wirklich so, das dann zu beobachten, da bin
Wie
ich zu...
Wie kein Interesse? Wenn du surfen willst, dann musst du ja Interesse haben, oder?
Sonst ja, voll. Aber ich bin dann so mit mir beschäftigt. Was muss ich als nächstes machen? Wie muss ich mich aufs Brett drücken? Wie muss ich stehen? Wie ist die Körperhaltung? So diese Sachen, mit denen bin ich beschäftigt. Und ich kann dann, die Kapazität in meinem Kopf reicht dann nicht, dass ich mir davor dann schon anschaue, die sind da rausgegeben. So ein bisschen vielleicht, aber nicht bis ins letzte Detail. Ja. Und du kannst dir Leute anschauen, die das schon gut machen und kannst es dann umsetzen.
Das ja, kann genau.
Aber hier muss jemand sagen, stell deinen Fuß weiter dahin. Dann sage ich, okay, ich muss meinen Fuß weiter dahin stellen. Dann macht sie beim Kopf
Klick. Ja, du bist so eine Person, glaube ich, die braucht mindestens Videoanalyse von sich selber, um zu glauben, was sie falsch macht.
Ja, ich denke, ich bin in den Knien und ich stehe komplett gerade.
Das ist beim Skifahren ja auch oft so, wenn du bei den Leuten Videoanalyse machst und sagst, schau, da habe ich dir davor gesagt, du musst mehr in die Knie gehen, mehr nach auf dem Außenski oder so. Mach ich ja eh, sagen die immer. Und dann zeigst du ihnen das und dann, wirklich, so schaut das aus.
Ja, voll.
Und das ist ja bewiesen, wenn du dir die Dinge vorstellst, dann schleift sich das ein und dann hast du den Bewegungsablauf schon in dir, obwohl du ihn vielleicht noch nie gemacht hast. Ich weiß da auch ein Beispiel bei uns, habe ich das mal erzählt, beim Turmspringen habe ich einen Kurs gehabt in der Sportuni, Turmspringen, war voll geil, hat mir voll Tag. Und beim Prüfungstag hat dann der Lehrer vom Dreier eineinhalbfachen Salto mit einer Schraube gemacht. Und ich bin hinter ihm am Sprungturm gestanden, habe mir den auch angeschaut bei ihm, den Bewegungsablauf mir sofort einfach vorgestellt und habe innerhalb von 10 Sekunden, ich war dann nach ihm der Nächste, nachgemacht und es hat 1:1 funktioniert. Also du musst dir das vorstellen. Dann kannst du es auch noch machen.
Ja. Ich weiß. Ja. Aber ich kann mir viele Bewegungen einfach im Kopf nicht vorstellen.
Ja, genau, dann wird es auch nicht funktionieren. Nein. Dann musst du Schritt für Schritt lernen.
Ja. Genau. Dann musst du die Bewegung eigentlich aufdröseln, runterbrechen und in kleine Abschnitte lernen.
Genau, dass du jede einzelne Intus hast und dann die
kannst
kombinierst.
Sie zusammensetzen. Bewegungslehre.
Genau. Ja, genau, Bewegungslehre. Biomechanik und alles. Das war eine coole
Biomechanik
Fächer.
War auch so eine Prüfung. Hat mich das nicht interessiert? Die Kräfte ausrechnen. Boah, nein. Habe ich ja dreimal auf die Prüfung gelernt.
Da war ich gut, weil ich HTL gegangen bin. Da habe ich nicht einmal lernen müssen. Da war das relativ easy. Dafür war ich bei Wirtschaft, alles was mit Rechnungswesen zu tun gehabt hat.
Spannend.
Sehr schlecht.
Ja, auf jeden Fall war das witzig, weil ich habe echt einige Nachrichten von Frauen in den letzten Tagen halt erkriegt, die das halt genauso bestätigen. So sie mit ihrem Freund auch. Sie fangen irgendwas Neues an, egal welche Ballsportart, der stellt sich hin und kann es halt und ist so viel besser. Und mir dachte, ist wieder spannend, dass...
Ja, keine Ahnung, ist das eben, wie du sagst, Sozialisierung, Urinstinkt, Mann-Frau-Unterschied?
Na, auf jeden Fall Urinstinkt. Männer haben einfach Bewegung im Blut.
Na, und Angstthema, keine Ahnung. Ist das was Hormonelles oder ist das nur Sozialisierung? Keine Ahnung.
Also ich glaube schon, dass das einfach wirklich auch was damit zu tun hat, wie früh du Bewegungen lernst. Es gibt ja auch voll viele Mädels, die einfach, keine Ahnung, an der Gassa oder so. Oder also
ja, die ist crazy.
Super Sportlerinnen einfach. Und ist ja auch mega Turnerin gewesen.
Die war
gewesen.
Turnerin früher, genau. Voll.
Also es hat schon damit zu tun, wie früh du quasi so Bewegungen einfach lernst. Und ich glaube eben schon eine gewisse Form der Sozialisierung. Wenn ich jetzt dran denke, unsere Kinder durch das Laufrad haben die einfach schon Balance gelernt mit zwei Jahren.
Eben, die haben nie Stützen gehabt.
Die haben nie Stützräder gehabt. Und ich weiß noch, ich bin halt mit 3 Jahren, ich glaube, ich habe mit 3 Jahren Stützrad geschenkt gekriegt. Da gibt es ein Foto von mir zum 3. Geburtstag. Und die fahren jetzt halt einfach mit 3 Jahren einfach schon ohne Stützräder Fahrrad. Und das ist halt schon so. Und ich merke das, dass ich, wir waren gestern wieder Fahrradfahren mit ihnen. Und ich bin da, mich kann man da nicht brauchen. Ich bin wirklich so, ich stehe dahinter. Da denke ich, sie fährt da wirklich den Abschuss, oder wie sagt man denn da, am Weg vorbei, dann, wenn sie so zittert und ich merke einfach richtig die Ruhe und das Vertrauen, was du ausstrahlst. Also ich muss da fahren, gehen. Ja. Und auch beim Auto in der Garage, ich sage, Vorsicht, bremsen. Ich merke da richtig, was ich für Panik verbreite und was für einen Stress.
Ja, das ist dann ein bisschen kontraproduktiv, auch für die Mädels.
Aber wirklich, also schade, ich muss mal meinen Papa fragen, wo das Videomaterial ist, aber ich glaube, es war mit Schreierei. Er war auch nicht der Ruhigste, der mir das beigebracht hat. Ich heulen, ich weiß nicht, ob er geheult hat, ich glaube, er hat nicht geheult, aber es war, wie gesagt, es war, in meinem Kopf war das keine schöne Erfahrung, Fahrradfahren lernen. Und so ist es halt für mich abgespeichert, aber dass es halt immer war, pass auf, vorsichtig. Und ich bin ja auch so, ich sage dann auch zu den Mädels, ja, kletter da auf, aber Vorsicht, du könntest runterfallen, das ist immer so, ich bin auch immer gleich mit dem. Hat mich vor kurzem einmal ein Freund von uns so ein bisschen darauf hingewiesen, dass ich halt quasi das immer gleich sage, was passieren könnte, anstatt das zuzutrauen, was möglich wäre. Und das habe ich mir gedacht,
genau,
ja,
eher zu sagen, was, wie sie es machen sollen oder wie es gut funktioniert, gar nicht sagen, was passieren könnte, weil ja, da bist ja du eh dabei und schaust, dass keiner irgendwie sich schwer verletzt oder drauf geht.
Ja, deswegen bist du dafür besser.
Ja. Ich tue das auch voll gern. Es ist auch voll anstrengend, mit den zwei allein Radl fahren gehen. Das ist crazy.
Du willst ja immer Training haben.
Danach. Ja, ich bin fertig danach. Also ich fand schon richtig gut. Und da sieht man auch wieder, dass sich die Menschheit einfach geil entwickelt. Früher hat man Stützräder verpasst und mit 4 Jahren abgeschraubt. Und dann hat man eigentlich von neuem Radfahren lernen müssen. Jetzt hat man ein Laufradl als kleines Kind. Und dann gibt es einfach ein Radl mit Pedale. Und man hat nie mehr Stützen, weil bringt nichts. Ist man draufgekommen. Und so gibt es immer coole Entwicklungen und es wird immer besser durch die Erfahrung, die Menschen machen. Das finde ich immer cool.
Jo, hast du noch eine Frage?
Ja. Wenn du eine Sportart perfekt beherrschen könntest, so von heute auf morgen, welche wäre das? Surfen.
Na? Surfen, ja. Boah.
So richtig profimäßig. Du könntest dann im Profizirkus einsteigen.
Dann wäre es sowas wie Tennis, glaube ich, weil man einfach so viel Geld damit verdienen kann, oder?
Achso, wegen Geld? Ah, so habe ich es gar nicht gesehen, ja?
Wäre jetzt so mein Gedanke irgendwie.
Also was?
Tennis finde ich schon cool.
Ja?
Ja.
Okay.
Also ich würde schon irgendwas machen, wo du dann gut davon leben kannst. Okay. Was würdest du machen?
Bei mir wäre es, glaube ich, Big Wave Surfen, habe ich mir gedacht.
Ja. Gut, dass du dafür zu alt bist jetzt und wir nicht am Ozean leben.
Ja, ich glaube eben, wenn ich statt in die Berg am Meer aufgewachsen wäre, wäre das mein Ding.
Ja, ich würde voll gern mal wirklich nach Portugal, das ist ja immer so November bis Februar, wo es diese Big Waves dann gibt in Nazaré,
genau, Nazaré. Bei dem Leuchtturm.
Ja, genau. Und das mal wirklich live zu sehen, was das dann, also allein, wie sich dieses Wasser so aufbaut, was das für eine Naturgewalt ist.
Ja, stell dir mal eine 20 Meter hohe Welle vor, das ist absolut.
Das ist einfach krass, oder? Dieser Niveauunterschied einfach. Und du bist dann da oben und du schaust, also ich finde das, ich finde das extrem faszinierend.
Stell dir mal vor, du schwimmst da und da bewegt sich ein Haus auf dich zu.
Ja, allein, da gibt es voll coole Doku, so sogar krass. Auf Netflix, glaube ich, so eine Doku über diese Big Wave Surfer, auch dieses, dass die trainieren müssen, ja so lange die Luft anzuhalten, also wenn du wirklich mal von so einer Welle gewaschen wärst, dass du halt nicht ertrinkst. Genau, weil es dauert halt so lang, bis du da wieder aus diesem Strudel quasi auftauchen kannst.
Und dann hat die crazy, Typen, die ja dann mit den Jetskis, die immer rausholen dazwischen und so, die ja immer absolut im letzten Zehntel von der Welle wieder davon schießen mit dem Surfer hinten drauf und so.
Ja, da gehört so viel dazu.
Ja, aber es ist richtig cool. Also, ja, ich habe da gar nicht so ans Geld gedacht. Bei mir wäre es das.
Ja, ich war jetzt irgendwie so. Volleyball habe ich schon mal irgendwie in einem.
Sonst Golf.
Meiner Golf bin ich unfassbar langweilig.
Ja. Aber ich glaube, es kann auch cool sein.
Ja,
weil
voll,
du kannst es lang machen bis ins Alter. Das ist ziemlich cool.
Ja.
Und es ist voll das Mind-Game.
Voll.
Aber Technik und Mind ist, glaube ich, beim Golfen cool. Aber das kann man irgendwann mal später machen.
Nein, ich glaube, mir wird Tennis voll taugen.
Ja.
Irgendwie. Und eben, wie gesagt, Volleyball, das war ja auch schon cool. Wir haben ja, also so ein bisschen habe ich das erlebt. Also wie gesagt, ich konnte halt nicht davon leben und wir haben ja kein Geld dafür verdient. Und ich war jetzt auch nicht in der Startsechs oder so, aber ich war halt in dem Team und wir haben schon dann in der Bundesliga vorne mitgespielt und auch so trainiert. Und das ist also allein dieses zu erleben in einer Mannschaft, dieses Teamgefüge ist ja eh cool. Habe ich jetzt erst erfahren, meine ehemalige Mannschaft hat gerade irgendwie die Meisterschaft in Österreich gewonnen, einen Cup gewonnen und nur irgendwas gewonnen. Und jetzt gibt es gerade so eine kleine Doku-Reihe auf Instagram.
Ja, cool.
Und das wieder zu sehen, ist ja nur der gleiche Trainer und ich muss so lachen. Weil
also die
ist
coolen
einfach,
Speeches in,
genau,
im
in der
Raum,
Kabine. Genau, in der Kabine ist einfach die genau gleiche Ansprache wie halt damals und ich kenne seine Floskeln. Das ist irgendwie so witzig und bringt voll viele Erinnerungen zurück. Und es ist einfach so dieser Team-Spirit und dann im Sport das zu erleben, es ist einfach so emotional und einfach so cool. Deswegen, ich freue mich jetzt auch wieder auf die EM. Also ich finde so Sport, große Ereignisse, gerade in so einer turbulenten Welt schweißen die Menschen am Ende ja wieder zusammen und Olympiade ist dazwischen, Olympia, das jetzt stattfindet.
Genau.
Ist im Juli, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich kann dann immer, wenn jemand so eine sportliche Leistung schafft und dann ins Ziel kommt, ich muss dann immer mitheulen. Oder auch die Eröffnungsfeier von einer Olympiade dann oder auch von der EM, WM. Das ist bei mir, dass dann wirklich oft wirklich Tränen fließen, weil mich das so berührt dann auch.
Genau. Das ist so auch wieder wie so bei Physik eine Sprache, die verbindet, oder? Das ist so.
Ist genau gleich wie Physik.
Nein,
Sport.
Aber da gibt es so Fakten passiert und Sport ist einfach, ja,
heulst
da werden...
du manchmal, wenn jemand ein physikalisches Ergebnis oder wissenschaftliches Ergebnis berührt, die das dann
kann
so,
passieren.
Dass du zu drehen...
Kann passieren.
Echt, oder?
Aber beim Sport ist auch so, oder? Da wird einfach nur die sportliche Leistung verglichen, egal wo du herkommst, egal wie du ausschaust, und das ist geil.
Man muss halt vielleicht sagen, manche haben einfach andere Voraussetzungen, dahin zu kommen, oder? Also das ist halt auch so gewisse Sportarten.
Aber deswegen,
Formel-1-Fahrer wird nicht...
Ich bin auch kein Formel-1-Fan, also...
Ja, aber ist auch cooler Sport irgendwie, aber den können sich halt irgendwie, ich weiß nicht, 1% der Weltbevölkerung
voll
wahrscheinlich leisten,
da
oder?
Da brauchst du als Jugendlicher einen Elternteil oder Eltern, die halt hier die Go-Kart-Saison finanzieren, da brauchst du mal 200.000 Euro im Jahr.
Hast dann der Nachwuchs Schuhmacher, oder?
Genau, so, ja. Aber ja, das ist was anderes. Aber eben, da gibt es wieder so Sportarten wie Fußball. Ich bin jetzt auch kein Fußballer, aber das kann man halt überall auf der Welt spielen und das ist schon geil. Das ist halt, glaube ich, deshalb der Sport, der am meisten Menschen auf der Welt verbindet, oder? Es macht schon Sinn.
Da kann ich jetzt wieder was Spirituelles auspacken, habe ich gerade aus dem Podcast gehört.
Bei der Ball rund ist wieder Mond.
Na? Und zwar, dass man gewisse Dinge aus einem Geburtshoroskop, was du glaubst, sind dann sowas, aber wenn man sich halt, das ist nicht das Horoskop, das in der Krone-Zeitung abgedruckt ist, sondern wirklich das Geburtshoroskop auf die Person mit dem, mit der genauen Uhrzeit, mit dem genauen Ort und dann diese genauen Planetenkonstellationen. Das kann man sich ausrechnen lassen. Und da drinnen kann man gewisse Dinge ablesen. Zum Beispiel bei Lionel Messi ist das irgendwie anscheinend drinnen, dass mit dem Ball oder beziehungsweise, dass der Fußballer wird. Und er ist einfach, oder es gibt nicht viele Fußballer wie den jetzt zum Beispiel.
Na?
Genau. Und das kann man irgendwie rauslesen.
Mhm.
Ist ja Human Design total spannend, weil man da Persönlichkeitstypen dann auch so rausnimmt. Ich weiß, du bist nicht offen dafür, aber ich finde sowas extrem spannend. Ich möchte jetzt demnächst auch für die Kids so.
Kannst du ja für mich auch mal machen. Schauen, was da rauskommt.
Kann jeder jederzeit. Da gibt es Webseiten im Internet, wo man sich das gratis rausrechnen lassen kann und wo dann auch Dinge drinstehen. Du wirst staunen, wie viel da auf dein Leben passt.
Mach doch mal, gern. Bin offen für alles.
Ich habe eine Frage an dich und zwar, wohin würdest du auswandern wollen? In welches Land?
Das hast du mich schon mal gefragt, oder?
Möglich.
Ich habe damals, glaube ich, Kanada gesagt.
Ah ja, jetzt klingelt es. Ja. Haben wir schon mal sogar gehabt, gell?
Bin ich mir nicht mehr ganz so
die
sicher.
Die Frage kam nämlich auf Instagram, halt lustigerweise, habe ich gedacht, ich stelle sie dir.
Ich habe damals, glaube ich, eh schon gesagt, Kanada oder Neuseeland.
Mhm.
Ja.
Ja, glaube ich, Neuseeland. Aber ich würde dann meine ganze Familie und alle, die lieb mit einpacken wollen.
Okay, also bei dir auch.
Ja.
Also wenn wir auswandern, dann ist eh cool. Dann haben wir zumindest schon die gleiche Tendenz.
Ja.
Schön.
Okay.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Shares, Likes, Bewertungen und freuen uns auf nächste Woche.
Wir grüßen euch aus Sri Lanka. Unbekannterweise wollte ich sagen, aber es passt nicht. Wann sagt man denn? Wir sitzen eigentlich in Sri Lanka, aber jetzt sitzen wir ja doch nur daheim. Ist irgendwie
aus der Zukunft.
Schräg. Aus der Zukunft. Grüße aus der Zukunft.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.